Es ist ein bisschen wie ene mene mu, zur Bundeswehr gehst du. Wie soll der Wehrdienst der Zukunft aussehen? Und wie findet man die Menschen dafür? Reicht ein Brief oder braucht es doch ein Losverfahren? Diese Diskussion sorgt in Berlin gerade für Ärger. Klar ist, und da ist sich die Bundesregierung einig, Deutschland braucht mehr Soldaten und Soldatinnen. Nicht zuletzt wegen der wachsenden Bedrohung durch Russland. Doch wie soll das gehen? Das erzählt uns in dieser Folge der NDR-Verteidigungsexperte Kai Küstner. Und auch, wer bald Post von der Bundeswehr bekommen könnte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Donnerstag, der 16. Oktober. Und Redaktionsschluss dieser Folge war am Mittwoch um 18 Uhr. Hallo Kai, schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist.
Ja, ich freue mich, wieder bei euch zu sein.
Kai, vor 2 Jahren warst du auch schon mal bei 11KM zu Gast, um über die Wehrpflicht zu sprechen. Und damals warst du dir ja relativ sicher, die wird nicht wiederkommen.
Also ich gebe der Wiedereinführung der Wehrpflicht nur auf die Bundeswehr bezogen, ehrlich gesagt, null Chance und halte auch diese Debatte deshalb teilweise für eine Phantomdebatte.
Wie würdest du die Lage denn heute einschätzen?
Das ist jetzt so ein bisschen Pech für mich, dass ihr da so gut im Recherchieren seid und das jetzt tatsächlich nochmal ausgegraben habt. Null Chance für die Wehrpflicht. Ich würde heute sagen, die Chancen liegen im Gegensatz zu damals bei deutlich über null, auch wenn wir ganz so weit ja noch nicht sind. Und also wenn das jetzt tatsächlich eine Phantomdebatte ist, die wir heute führen, dann wimmelt es sozusagen an jeder Straßenecke nur so vor Gespenstern, weil uns diese Diskussion ja wirklich auf Schritt und Tritt heute begleitet, soll die Wehrpflicht wieder eingeführt werden. Es zeigt sich aber so ein bisschen, finde ich, in welch beschleunigten Zeiten wir eigentlich leben gerade. Also, dass wir heute wieder über die Wehrpflicht reden, liegt ja zum einen an Russlands Präsident Putin. Und auch an der Geschwindigkeit, in der Russland aufrüstet, sowohl materiell als auch personell. Putin hat komplett ja auf Kriegswirtschaft umgestellt und seit neuestem sagen ja unsere Geheimdienste schon nicht mehr, 2029 könnte das Jahr sein, in dem Russland in der Lage wäre, einen NATO-Staat anzugreifen. Wir sollten noch besser schon vorher bereit sein. Und zum anderen liegt das natürlich auch an der Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump. Der hat Zweifel nochmal wachsen lassen, dass die USA uns im Ernstfall wirklich verteidigen würden. Und bei dem ist eben relativ sicher, dass er die USA aus Europa militärisch zumindest in Teilen zurückziehen wird. Also wir haben in doppelter Hinsicht eine völlig andere Lage als vor 2 Jahren. Das soll jetzt nicht klingen, als wollte ich mich da rausreden. Aber wir sind ja erstens noch nicht zurück bei der Wehrpflicht. Man setzt erstmal weiter auf Freiwilligkeit, weitgehend beim Wehrdienst. Und naja, zurück zu einer allgemeinen Wehrpflicht, bei der irgendwie 300.000 junge Männer, die 18 Jahre alt werden, dann entweder Wehr- oder Zivildienst leisten. Davon redet eigentlich auch keiner wirklich. Also so völlig daneben, würde ich jetzt mal sagen, lag ich dann doch nicht und habe ja immer dazu gesagt, dass wir diese Debatte nicht mehr loswerden, immerhin. Und das ist definitiv so gekommen.
Und jetzt gibt es ja diesen Gesetzentwurf zur Modernisierung des Wehrdienstes. So ist der offizielle Titel. Ganz kurz, Wehrdienst, Wehrpflicht. Worüber wird aktuell genau diskutiert?
Also im von der Ministerrunde Ende August verabschiedeten Gesetzentwurf, über den wurde ja in den letzten Tagen nochmal heftigst gestritten, in dem ist das Wort Dienst aus meiner Sicht deutlich fetter gedruckt als das Wort Pflicht, so würde ich es mal sagen. Man setzt weitgehend auf Freiwilligkeit. Man weiß, dass man mehr Personal braucht, deutlich mehr Personal, auch mehr Reservisten, hofft aber erstmal darauf, das damit zu erreichen, dass sich genügend freiwillig zum Wehrdienst melden unter den jungen Männern. Ein paar verpflichtende Anteile gibt es schon. So bekommen alle, die im Jahr 2026 18 Jahre alt werden, Post von der Bundeswehr oder sollen Post bekommen, über die man dann über einen QR-Code zu einem Fragebogen gelangt. Und auch soll eigentlich ab Juli 2027 diesem Entwurf zufolge die Musterung zur Pflicht werden. Es ist in diesem Gesetzentwurf theoretisch die Möglichkeit eingebaut, zur Wehrpflicht zurückzukehren, damit auch Menschen eingezogen werden können. Aber das geht jetzt nicht automatisch. Es muss sich die Sicherheitslage entscheidend ändern und es wäre ein erneuter Bundestagsbeschluss dafür nötig. So, und dieses Gesetz, so war es eigentlich geplant, soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten, damit die Bundeswehr die Bögen dann auch wirklich verschicken kann rechtzeitig. Dazu muss das Gesetz aber noch durchs Parlament, also durch Bundestag und Bundesrat, und das ist aktuell, sagen wir mal, ein bisschen schwierig.
Ja, der Bundestag, der muss darüber beraten und abstimmen, aber die Bundesregierung aus Union und SPD, die sind sich da gerade noch nicht alle so ganz einig. Was sind die unterschiedlichen Positionen?
Ja, nicht so ganz einig, hast du gut ausgedrückt. Es wurde der Antrag ja vergangene Woche tatsächlich von der Tagesordnung des Bundestags genommen, weil die Union damit unzufrieden war. Und dann hat in dieser Woche in der Koalition es nochmal so richtig gekracht.
Der geplante neue Wehrdienst wird immer mehr zum Zankapfel in der Koalition. Verteidigungsminister Pistorius und seine SPD wollen, dass er rein freiwillig bleibt. Die Union würde gern eine Möglichkeit für einen Pflichtdienst einbauen, sozusagen eine Wehrpflicht bei Bedarf.
Das waren die Hauptstadtjournalisten am Dienstagabend zu einer Pressekonferenz geladen, auf der ein Kompromiss zwischen Union und SPD präsentiert werden sollte. Diese Pressekonferenz wurde dann, als sie längst hätte laufen sollen, wieder abgeblasen, weil die SPD-Fraktion sich dagegen wehrte und auch weil Minister Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, persönlich zu verstehen gab, dass er mit diesem neuen Papier extrem unglücklich war.
Der Verteidigungsminister verlässt die Fraktionssitzung der SPD. Eine Einigung mit der Union beim Wehrdienst war schon verkündet, aber nun macht die SPD nicht mehr mit.
Aber wir können ja vielleicht erstmal sortieren, warum überhaupt dieser Streit, weil Schwarz-Rot es tatsächlich mit diesem Zwist ja geschafft hat, alle wahnsinnig zu verwirren. Also, um auf deine Frage zurückzukommen. Das Wehrdienstmodernisierungsgesetz stammt aus der Feder von SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius. Der hatte schon vor mehr als 2 Jahren, als diese Debatte so richtig in Gang kam, erklärt, es war ein Fehler, jemals die Wehrpflicht auszusetzen.
Germany, like many other countries, suspended conscription after the end of the Cold War. That was a mistake.
Ziemlich bemerkenswerter Satz, fand ich, geschuldet dem Umstand, dass man eben diese Personalnot bei der Truppe seit Jahren hat. Aber Pistorius hat auch schnell hinterhergeworfen, es hilft ja jetzt nichts, wir können jetzt nicht in die alten Zeiten zurück, wo wir alle Jugendlichen eines Jahrgangs, also Hunderttausende, einziehen. Dafür haben wir gar nicht die Kasernen, wir haben nicht die Ausbilder, wir haben nicht das Material. Und er hat dazu seine Partei, die SPD, im Nacken oder zumindest den linken Flügel. Und die Partei will die Wehrpflicht nicht wieder einführen. Also sagt Pistorius, wir versuchen das jetzt erstmal mit der Freiwilligkeit.
Die Freiwilligkeit erreichen wir dann vor allem durch die Attraktivität des Dienstes. Wir optimieren die Ausbildung. Wir bieten Qualifikationsmodule für alle diejenigen, die länger als 6 Monate bleiben.
Das ist das, was die Sozialdemokraten wollen, freiwilligen neuen Wehrdienst. Beim Koalitionspartner Union ist die Gemütslage völlig anders. Da war zum Beispiel Außenminister Johann Wadephul kurz davor, diesen Gesetzentwurf schon im August zu stoppen, weil ihm der viel zu schwammig war. Er hätte, genau wie viele andere in der CDU-CSU, da gerne, na, ich würde es vielleicht mal so eine Art Schrittzähler mit eingebautem Alarm nennen. Also ein Zähler, der anzeigt, wie weit sind wir eigentlich, was das Personal betrifft. Und bei dem auch klar festgehalten wäre, wenn wir bis zum Jahr X, sagen wir mal bis zum Jahr 2029, nicht auf die geplanten 30.000 Rekruten pro Jahr kommen, dann gehen wir zurück zur Wehrpflicht. Also ein Automatismus sollte da rein. Das hatte zunächst mal Kanzler Friedrich Merz noch abgeräumt, um keinen Koalitionskrach auszulösen. Aber auch Merz hat ja kürzlich bei Karin Mioska in der ARD gesagt:
Aber ich vermute, es wird bei Freiwilligkeit allein nicht bleiben.
So denken viele in der Union, die wollen das Gesetz deshalb anschärfen. Wobei, das muss man glaube ich immer dazu sagen, Rückkehr zur Wehrpflicht auch nicht hieße, da stehen dann Hunderttausende auf einmal vor völlig überfüllten Kasernen. Es geht auch denen, die dafür mehr Pflicht sind, eher um eine Auswahl von jungen Männern, die zur Grundausbildung verpflichtet würden.
Also ich weiß noch, als ich zur Schule gegangen bin, da haben wirklich so gut wie alle meine Jungsfreunde, die haben gehofft, dass sie ausgemustert werden. Die wollten nicht zur Bundeswehr. haben sich sogar noch versucht, Atteste zu holen und so weiter. Was passiert denn eigentlich, wenn sich nicht genügend Freiwillige melden?
Das ist genau die Schlüsselfrage. Nach diesem alten Entwurf von Boris Pistorius passiert erstmal noch nichts, aber es steht da der Satz im Gesetzentwurf, dass eine Rückkehr zur Wehrpflicht möglich ist, wenn, und das lese ich jetzt mal vor, wenn die verteidigungspolitische Lage einen schnellen Aufwuchs der Streitkräfte zwingend erfordert, der auf freiwilliger Grundlage nicht erreichbar ist. Dafür wäre dann, wenn man zur Wehrpflicht zurückkehrt, kein neues Gesetz erforderlich, aber ein Bundestagsbeschluss, was natürlich eine gewisse Hürde darstellt. Was es bislang nicht gab, war ein Automatismus und den sähe die Union sehr gerne. Und daher hatte sie in dieses Kompromisspapier, was jetzt am Dienstag vorgestellt werden sollte, reinverhandelt. Für den Fall, dass die nötige Zahl an Freiwilligen eben nicht erreicht wird, kommt es zu einer verpflichtenden Musterung. Aber nicht für den gesamten Jahrgang, also nicht für 300.000 Menschen, sondern es soll eine Auswahl getroffen werden. Und zwar mittels eines Losverfahrens. Darüber wurde viel diskutiert in den letzten Tagen.
Es war nicht meine Idee, das ist eine Unionsidee.
Diese per Zufall oder auch Lotterie, wie einige sagen, Ermittelten sollen dann nicht nur gesundheitlich überprüft, sondern es soll ihnen auch nochmal, sage ich mal, gut zugeredet werden, sich doch freiwillig für die Bundeswehr zu melden. Wenn aber das nicht fruchtet, also der Bedarf immer noch nicht gedeckt ist, würde die Wehrpflicht wieder aktiviert. So sah es dieser Kompromiss vor. Auch das nicht völlig automatisch, sondern es müsste dann vom Bundestag beschlossen werden, dass die Ausgelosten und für tauglich Befundenen eingezogen werden. Also wiederum nicht ein ganzer Jahrgang. Das wäre eine Verschärfung gewesen, die aber weder der SPD-Fraktion noch dem Minister so richtig schmeckten. Es ergibt sich, und das finde ich nochmal wichtig, folgendes etwas bizarres Szenario. Während Putin in Russland aufrüstet, personell und materiell, streitet bei uns die Regierungskoalition über Details des Wehrdienstes. Und das ist ein ziemlich schräges Bild eigentlich angesichts dessen, was auf dem Spiel steht.
Aber nichtsdestotrotz sollen ja auch die Menschen im Land und gerade die junge Generation, die soll ja auch mitgenommen werden. Ist denn so ein Losverfahren, ist das gerecht?
Ja, das ist strittig. Die Frage, ist es gerecht und ist es überhaupt rechtmäßig? Die Union sagt ja und hat dazu extra ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das ein früherer Verfassungsrichter, nämlich Udo Di Fabio, verfasst hat. Und die Union argumentiert, dieser Gleichheitsgrundsatz ist damit ja eigentlich viel mehr gewahrt als bei jedem anderen Verfahren, weil eben der Zufall entscheidet und jeder sozusagen die gleichen Chancen hat. Mhm. Es gibt aber natürlich auch die gegenteilige Sichtweise, die sagt, das ist maximal ungerecht und es ist willkürlich. In jedem Fall ginge man damit, glaube ich, ein Risiko ein, vor dem Verfassungsgericht mit so einem Verfahren zu landen. Vorbilder gibt es theoretisch für beide Modelle. Die Dänen zum Beispiel losen tatsächlich, wer eingezogen wird. Da gibt es die Wehrpflicht für Männer und Frauen. Und die Schweden machen es umgekehrt, die machen es anders. Auch dort gilt seit 2017 wieder die Wehrpflicht. Die mustern und wählen dann jene aus, die sie für die fittesten, die geeignetsten und letztlich auch motiviertesten halten. Und auch dafür spricht natürlich einiges, weil man dann im Zweifel eine etwas gestähltere Bundeswehr hätte. Jedenfalls muss man insgesamt sagen, ich habe in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich auch Jahren mit vielen Leuten in der Bundeswehr gesprochen und da war eigentlich stets die einhellige Meinung, mit der Freiwilligkeit kommen wir im Leben nicht auf die nötigen Zahlen. Auch der Militärhistoriker Sönke Neitzel zum Beispiel hat bei uns im Streitkräfte- und Strategien-Podcast kürzlich in der ja ihm sehr eigenen, überspitzenden Art gesagt,
Jedem auf diesem Erdenrund ist klar, es wird mit einer Freiwilligkeit nicht funktionieren.
Und Sönke Neitzel ist nicht der einzige Experte, der das so sieht. Auch er weist darauf hin, dass er eine Auswahlwehrpflicht für nötig erachtet. Also keine, bei der Hunderttausende eines Jahrgangs gezogen werden. Und er weist aber auch darauf hin, dass wir in kalte Kriegszeiten zum Beispiel und auch nach dem Mauerfall mal bei 370.000 Soldaten lagen. Jetzt will man auf 260.000 kommen. Also er sagt, von einer Militarisierung der Gesellschaft oder so kann da eigentlich keine Rede sein.
Wie freiwillig der Wehrdienst am Ende wird, darüber wird noch verhandelt. Lass uns aber mal auf dieses Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes blicken. Sollte es durch den Bundestag kommen, wen betrifft das dann genau?
Also es betrifft zunächst mal alle Jahrgänge, die ab 2008 geboren sind, die also nächstes Jahr im Jahr 2026 18 Jahre alt werden. Die bekommen einen Brief von der Bundeswehr und einen Fragebogen, wo dann unter anderem abgefragt wird, ob sie sich den Wehrdienst vorstellen können, wie gesund sie sind, wie ihre Schullaufbahn bislang verlaufen ist und so weiter. Also Post bekommen alle, aber verpflichtet, den Bogen auszufüllen, sind nur junge Männer. Für Frauen ist das freiwillig.
Warum eigentlich?
Das liegt tatsächlich daran, weil im Grundgesetz nur die Rede davon ist, und das steht ja weiter im Grundgesetz, dass Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst an der Waffe herangezogen werden können. Frauen dürfen also nicht gezwungen werden nach der heutigen Gesetzeslage. Wollte man das, müsste man das Grundgesetz tatsächlich ändern. Das geht aber nur mit 2/3 Mehrheit und die gibt es derzeit im Bundestag nicht. Also würde das Zeit brauchen, die man im Moment tatsächlich einfach nicht hat.
Okay, also es soll erstmal vor allem junge Männer betreffen. Wie würde denn der Wehrdienst dann eigentlich genau aussehen?
Also der soll 6 Monate, also ein halbes Jahr erstmal dauern. So lange geht die Grundausbildung und um den jungen Menschen diese Grundausbildung ein bisschen schmackhaft zu machen, gab es ein paar, ich würde das mal jetzt plastisch-chirurgische Eingriffe nennen, die den Wehrdienst attraktiver machen sollen. Da ist zum einen das Geld, ganz wichtige Stellschraube. Grundwehrdienstleistende sollen nämlich einen deutlich höheren Sold bekommen als bisher. Der soll tatsächlich 2.300 Euro netto betragen. Und das ist natürlich für einen Schulabgänger, der möglicherweise zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt Geld verdient, schon mal gar nicht so wenig. Und das ist jedenfalls deutlich mehr, als es bisher war. Dazu kommen Zuschüsse zum Führerschein, der durchaus ein paar tausend Euro kostet heutzutage, habe ich mir jedenfalls sagen lassen. Und Unterbringung und Krankenkasse sind natürlich frei bei der Bundeswehr. Dazu können dann auch noch Sprachkurse und Berufsförderung kommen. Und auch der Dienst an sich, und das war ja auch deine Frage, soll interessanter und attraktiver werden. Ende des Jahres zum Beispiel soll ja zum ersten Mal mit Drohnen, also mit den sogenannten Kamikaze-Drohnen, die die Bundeswehr jetzt im Frühjahr bestellt hat, geübt werden. Es kann sein, dass das auch schon bei Wehrdienstleistenden tatsächlich in die Ausbildung mit eingebaut wird. Jedenfalls hat Verteidigungsminister Pistorius so ein bisschen die Parole ausgegeben, es darf auf keinen Fall ein Gammeldienst werden. Also da soll sich keiner langweilen und dann nach 6 Monaten sagen, das war nichts für uns, diesen Laden verlassen wir möglichst schnell wieder.
Aber gibt es da wirklich so die Befürchtung, dass es langweilig werden würde? Also wenn ich mich daran erinnere, an die Leute, die bei der Bundeswehr waren, die mussten immer um 5 Uhr morgens aufstehen, lange Märsche machen. Wie wollen die eigentlich diesen Dienst auch attraktiv machen? Weil, ich fand immer, das klingt ganz schön anstrengend.
Ja, anstrengend war es ganz sicher. Also auch für die Grundwehrdienstleistenden, eben wegen der Kultur des Frühaufstehens und dass man eben nicht jede Nacht dann irgendwie zu Hause im heimischen Bett verbringen kann. Alleine schon, dass man mehrere Menschen auf der Stube hat, auch das ist ja für viele erstmal ein Umgewöhnungsprozess. Nein, also es hat sich natürlich in der modernen Kriegführung, darüber berichten wir auch immer wieder, einiges verändert. Das kann man in 6 Monaten nicht alles beibringen. Und das war ja auch immer so ein bisschen das Gegenargument gegen die Wehrpflicht, dass man sagt, wir brauchen eigentlich hochspezialisierte Soldatinnen und Soldaten, die in der Lage sind, auch komplizierte und komplexe Waffensysteme zu bedienen. Aber es soll eben tatsächlich auch an der Waffe ausgebildet werden, sodass die Leute nicht hinterher sagen, ich habe eigentlich nur auf der Stube gesessen und Däumchen gedreht oder lange Märsche gemacht. Also es soll tatsächlich interessant gestaltet werden und zum Teil auch technisch gestaltet werden. Und es sollen dann eben solche Elemente noch dazukommen, dass man beispielsweise einen Führerschein machen kann oder danach in der Ausbildung auch weiterkommen kann. Also die stille Hoffnung der Bundeswehr ist, denke ich, was diesen Grundwehrdienst angeht, dass man danach automatisch dann Reservisten hat. Denn auch wenn die dann sofort wieder aufhören, wandern die automatisch in die stille Reserve der Bundeswehr. Und die Hoffnung ist dann auch so ein bisschen, weil das in der Vergangenheit tatsächlich mal der Fall war, dass dann nach dem Grundwehrdienst Viele junge Männer sagen, so schlimm war es hier gar nicht bei der Truppe. Ich kann mir vorstellen, mich auch für längere Zeit zu verpflichten. Das gibt keine Garantie dafür, dass das so funktioniert. Aber ich glaube schon, dass man bei der Bundeswehr darauf hofft, dort eine einigermaßen angemessene Zahl an jungen Männern tatsächlich dann an die Bundeswehr auch zu binden für längere Zeit als nur 6 Monate.
Der Wehrdienst soll also langfristig dafür sorgen, dass Deutschland mehr Soldatinnen und Soldaten hat. Aber wie viele fehlen denn überhaupt?
Wir können uns ja einfach mal anschauen, wo die Bundeswehr im Moment steht und wo sie überhaupt landen will. Also die Truppe hat im Moment rund 183.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Sie wollte eigentlich längst bei 200.000 sein, kam aber nicht wirklich von der Stelle in den letzten Jahren. Und braucht aber in die Zukunft blickend tatsächlich 260.000 Männer und Frauen, und zwar zur Erfüllung der NATO-Ziele. Die NATO jongliert ja auch gerne ein bisschen mit Zahlen, da gibt es Strategen, die haben ausgerechnet, um verteidigungsfähig zu sein, brauchen wir eben dieses und jenes Material und wir brauchen so und so viele Soldatinnen und Soldaten und daraus ergeben sich dann auch die Vorgaben für Deutschland. Und das heißt eben, umgerechnet, es fehlen noch rund 80.000 Soldatinnen und Soldaten. Und was die Reserve angeht, da liegt man derzeit bei unter 100.000, braucht aber 200.000. Das heißt, da klaffen noch relativ gewaltige Lücken. Auch wenn die Bundeswehr in letzter Zeit versucht, Erfolgsmeldungen zu verbreiten, die sie auch dringend braucht, demzufolge zum Beispiel der Zulauf bei den Freiwilligen schon zuletzt besser gelaufen sei als erwartet. Also 2024 hatten sich zum Beispiel etwas mehr als 10.000 Männer und Frauen freiwillig gemeldet und Wehrdienst geleistet. Davor lag die Zahl eher so zwischen 8.000 und 10.000, also eine kleine Steigerung. Und in diesem Jahr läuft es offenbar noch besser. Verteidigungsminister Pistorius hat neulich mal gesagt, wir haben für dieses Jahr 15.000 angepeilt und sind im August schon bei knapp 13.000 angelangt. Also bereits vor der Einführung dieses neuen Wehrdienstes berichtet die Bundeswehr von einem gestiegenen Interesse. Aber die große Frage ist natürlich trotzdem, reicht das? Denn so gigantomanisch sind diese Werte natürlich auch nicht, die ich da gerade vorgetragen habe. Also man war bei der Istzahl der Soldatinnen und Soldaten nicht wirklich vom Fleck gekommen. Und das Problem ist, viele brechen den freiwilligen Wehrdienst auch ab und viele verlassen die Bundeswehr. Und diese Frage wird ja auch jetzt gerade aktuell wieder gestellt. Wenn man die jungen Jahrgänge erstmal über Wochen und Monate eigentlich komplett verwirrt mit immer neuem Streit und immer wieder neuen Unklarheiten, was kommt jetzt? Kommt ein Losverfahren? Kommt es nicht? Dann ist das natürlich eigentlich die beste Anti-Werbung für die Bundeswehr, denn die jungen Menschen wollen natürlich wissen, was genau da auf sie zukommt.
Ist die Bundeswehr eigentlich darauf vorbereitet, dass da bald tausende junge Menschen vor den Kasernen stehen und ausgebildet werden wollen bzw. sollen?
Also auf einige Tausend würde ich mal sagen schon, aber sagen wir mal auf jetzt 30.000 pro Jahr, die man ja bis 2029 erreicht haben will, bislang eben noch nicht. Und man will den ja auch nicht in den Einberufungsbrief reinschreiben, bringt bitte ein Zelt und eine Isomatte mit für die nächsten 6 Monate. Also die Bundeswehr versucht da Abhilfe zu schaffen und hat in diesem Zusammenhang die Schnellbauweise entdeckt. Nach Ende des Kalten Krieges wurden ja mehr als 30 Kasernen schlicht dicht gemacht, weil man meinte, man braucht sie nie wieder. Jetzt droht eben ein Platzproblem und deshalb plant die Bundeswehr ab dem Jahr 2027 insgesamt 270 Kompaniegebäude, also im Prinzip Unterkünfte zu schaffen, so eine Art Fertigbauhäuser, die dann auf dem Gelände von Bundeswehrkasernen aufgestellt werden sollen. Man muss dazu wissen, normalerweise dauert so ein Bau vom Antrag bis zur Fertigstellung eher so 7 bis 10 Jahre bei der Bundeswehr. Das soll jetzt viel, viel schneller gehen. Das wird nicht klappen bis zum 1. Januar nächsten Jahres. Auch das muss ausgeschrieben werden und so weiter. Aber man will hier eigentlich für Bundeswehrverhältnisse tatsächlich in Lichtgeschwindigkeit bauen. Kasernenbau vom Fließband, nennt das Verteidigungsminister Pistorius. Und dazu kommt, man legt auch den Verkauf von Liegenschaften erstmal auf Eis. Also militärische Liegenschaften würden erstmal noch einer konkreten Einzelfallprüfung unterzogen und dann erst verkauft, wenn es denn nötig sei, so heißt es. Es wird auch nochmal nachgeschaut, ob man nicht schon stillgelegte Bundeswehrstandorte doch noch reaktivieren kann. Also man will dem tatsächlich entgegenwirken, dass da junge Rekruten Platzangst bekommen bei der Bundeswehr oder irgendwann vor dem Kasernentor stehen und man ihnen sagen muss, ja, so richtig einen Schlafplatz haben wir nicht für euch. Also das soll nicht passieren.
Auch wenn Union und SPD sich gerade noch über Details streiten, eigentlich soll das Gesetz ab 1. Januar 2026, also Anfang nächsten Jahres, in Kraft treten. Was ist denn jetzt der Zeitplan?
Also erstmal muss das Gesetz, wie du sagst, in welcher Form auch immer beschlossen werden. Da sind wir noch nicht. Und es sieht auch im Moment danach aus, als würde da noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Es sind nach der ersten Lesung im Bundestag, was ja noch nicht Abstimmung bedeutet, auch noch Expertenanhörungen geplant. Das kann sich also alles noch hinziehen. Und dieser Streit der vergangenen Wochen und dann der große Knall nach der vermeintlichen Einigung diese Woche, das lässt ja alles so ein bisschen ahnen, dass da noch einiges sich verändern könnte an dem Gesetz, bis es durch den Bundestag durch ist. Das ist jetzt, sagen einige auch, keine Überraschung. Es gibt ja diese Regel, kein Gesetz geht so rein in den Bundestag, wie es rauskommt. Aber es bedeutet, dass es sehr, sehr eng werden könnte mit der Einhaltung des ursprünglichen Fahrplans, je nachdem, wie lange man sich eben noch streitet. Denn es soll, wie du sagst, am 1. Januar eigentlich dieses Gesetz in Kraft treten. Dann will man auch schon Briefe und Fragebögen verschicken. Und dann soll es im Sommer eigentlich losgehen mit dem neuen Wehrdienst. Und das geht nicht ohne fertiges Gesetz. Wenn die Bundeswehr eins will, dann ist es, dass das alles schnell geht, aus naheliegenden Gründen, weil es eben extrem Nachholbedarf gibt, sowieso schon nach der Vernachlässigung der Truppe in den Jahren nach dem Mauerfall und Putin die NATO dazu zwingt, sich besser vorzubereiten. Und deshalb sagt auch zum Beispiel Generalinspekteur Carsten Breuer, also der oberste Soldat der Bundesrepublik, der sich natürlich politisch da jetzt nicht aus dem Fenster hängen will, zu weit und sagen will, mir gefällt dieses oder jenes Modell. Was er aber sagt ist,
das muss schnell passieren, denn wir haben eine äußere Bedrohung und diese Bedrohungslage zwingt uns dazu, schneller zu reagieren.
So, und schnell gehen sollte es auch deshalb, weil es natürlich langfristig nicht besonders abschreckend und glaubhaft auf Putin wirkt in Zeiten, in denen die Geheimdienste warnen. Man sollte sich nicht so sicher sein, dass Russland bis 2029 wartet, bis ein Konflikt mit der NATO vom Zaun bricht, wenn da allzu viel Zeit ins Land geht und wenn man sich allzu lange darüber zerfleischt.
Und Militärexperten und Experten, Geheimdienste sagen, die Bedrohung ist da. Wie ist denn aktuell die Stimmung in der deutschen Bevölkerung beim Thema Wehrdienst?
Also ich war fast ein bisschen überrascht, als ich auf die Suche nach handfesten Zahlen gegangen bin, weil ja auch haufenweise Videos zum Beispiel kursieren in sozialen Netzwerken von jungen Menschen, die sagen, mein Land mit der Waffe verteidigen, mit mir auf gar keinen Fall. Oder ich ergebe mich lieber Putin und lebe unter russischer Herrschaft, als für unseren Staat zu kämpfen und so weiter. Also es gibt eine repräsentative Befragung von Infratest DIMAP aus diesem Sommer. Und die kommt zu dem Ergebnis, eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Also 55% der Deutschen sagen, wir sollten einen Wehr- und Zivildienst einführen, der für Männer und Frauen gleichermaßen gilt. Nochmal fast 20% obendrauf sagen, wir sollten das nur für junge Männer verpflichtend machen. Wenn man das aufsplittet in Altersgruppen, dann gibt es natürlich da doch ein etwas anderes Bild. Aber auch bei den 18- bis 34-Jährigen ist dieser Umfrage zufolge jeder Zweite, also 51%, für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Gleichzeitig sind aber auch überdurchschnittlich viele, nämlich 45% dagegen. Und es gibt auch, sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen, die sogenannte Jugendstudie, der zufolge Angehörige dieser ja so viel zitierten Gen Z, also der Generation der 15- bis 30-Jährigen, zu 69% sagen, wir wären nicht bereit, unser Land im Ernstfall mit der Waffe zu verteidigen. Und das deckt sich auch mit anderen aktuellen Umfragen, bei denen gerade die jüngere Altersgruppe eine Wehrpflicht eben ablehnt. Also ein Hauch von Generationenkonflikt gibt es hier schon. Aber insgesamt muss ich sagen, dass mich doch einige dieser Zahlen tatsächlich ein bisschen überrascht haben und denen zufolge die Politik jetzt zumindest keine Angst haben müsste, allzu unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und dass Deutschland mehr Soldaten braucht und Russland eine Bedrohung darstellt, gegen die man sich wappnen muss, das sehen die Menschen mit überwältigender Mehrheit eben auch. Also insofern gibt es da ein gewisses Verständnis.
Und wenn dieser freiwillige Wehrdienst kommt, dann würde es ja bedeuten, dass mehr junge Menschen diese militärische Grundausbildung durchlaufen. Was würde das für die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland bedeuten?
Das alleine wird die, du nennst es Verteidigungsfähigkeit, andere sagen Kriegstüchtigkeit, ist so ein bisschen so ein Wort, was sehr umstritten war in der Diskussion in den letzten Monaten. Also das alleine wird die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands nicht herstellen, aber das Personal ist natürlich ein ganz entscheidendes Puzzleteil. Es geht ja in diesem Versuch zur Abschreckung zurückzukehren ganz viel um Psychologie, also darum, wie nimmt man den anderen oder die Gegenseite wahr. Und der russische Machthaber Putin, das wissen wir, hat die Europäer bislang vielleicht wahrgenommen, aber er hat sie nicht wirklich ernst genommen, jedenfalls nicht militärisch. Wenn aber der Eindruck entsteht, die Deutschen, die gelobt haben, das größte stehende Heer in Europa aufzubauen, es nicht hinbekommen, ihre Vorgaben, die der NATO oder ihre eigenen zu erfüllen, dann wirkt das natürlich wenig abschreckend. Insofern ist das schon wichtig mit der Personallage. Natürlich kann man hinterfragen, ob jetzt mit einer Grundausbildung mit 6 Monaten Wehrdienst die eigentlichen Ziele erfüllt werden, nämlich dass man Menschen in der Hinterhand hat, die komplexe Waffensysteme, die auch Drohnen bedienen können, die mit künstlicher Intelligenz hantieren können und so weiter. Und das war auch immer eins dieser Hauptargumente, das gegen die Beibehaltung der Wehrpflicht nach 2011 angeführt wurde, dass man eher Spezialisten braucht, sei es für Auslandseinsätze oder zur Verteidigung der NATO-Grenzen. Und ein Argument war auch, dass es natürlich viel teurer ist, wenn man weite Teile eines Jahrgangs einzieht. Aber auf der anderen Seite steht natürlich völlig außer Frage, dass die Bundeswehr Personal braucht und auch, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass man die 260.000 aktiven Soldaten plus 200.000 Reservisten bekommt, wenn man da überhaupt nichts Verpflichtendes einzieht. Also, wenn du mich fragst, in der Tat spricht erstmal sehr dafür, es über die Freiwilligkeit zu probieren. Denn wer aus eigenem Antrieb kommt, wird ganz sicher viel motivierter sein als jemand, der gedrängt oder gezwungen werden musste zur Bundeswehr. Aber ich gebe jetzt lieber keine Prognosen mehr ab, ob die Wehrpflicht nicht doch eines Tages zurückkommt. Aber wichtig scheint mir, dass jetzt möglichst schnell wirklich jegliche Verwirrung aufgelöst wird und in Klarheit verwandelt wird und dass das eben schnell geht. Das Bild, das die Koalition da in den letzten Wochen und Tagen an dem Punkt abgegeben hat, ist aus meiner Sicht verheerend, weil da noch nicht mal Moskau in dem Fall daran mitwirken musste, dass da der Eindruck der Spaltung und Uneinigkeit entsteht. Und das ist, wenn es schnell gehen muss, immer schlecht. Und Putin wartet einfach nicht mit dem Ziel, seinen Einflussbereich in Europa auszudehnen. Und wie lange Trump noch wartet, bis er möglicherweise Truppen aus Europa zurückzieht, das wissen wir auch nicht. Und da aus sich heraus eben wehrhaft und abschreckend zu wirken, wird, fürchte ich, tatsächlich dringend notwendig sein.
Vielen, vielen Dank, Kai.
Sehr gerne.
Morgen geht es bei 11KM um die andauernde Regierungskrise in Frankreich und die große Frage, wie gefährlich ist die innenpolitische Krise in Frankreich für Europa? Und wenn ihr noch tiefer ins Thema Bundeswehr einsteigen wollt, dann hört Streitkräfte und Strategien auch mit Kai Küstner. 2x pro Woche hört ihr da aktuelle Themen rund um Militär und aktuelle Kriege auf der Welt. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek sowie auch uns. Und den Link dazu in den Shownotes. Und die aktuellen Entwicklungen rund um die Wehrdienstreform, die gibt es natürlich auch auf tagesschau.de. Autorin dieser Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Jan Stahlmann, Konrad Winkler, Jacqueline Bretschek, Marie-Noëlle Zwieler und Hanna Bruniers. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns.